Wenn sich Frauen bei mir melden, dann ist es in der Beziehung 5 vor 12. Ja, dann nimmt sie das in die Hand. Der Partner ist meistens noch nicht wirklich an Bord, aber er sagt, okay, wenn du meinst, dann machen wir das. Wenn sich Männer bei mir melden, dann weiß ich, es ist 22:45 oder 00:30. Dann ist eigentlich die Frau oftmals mit einem Fuß schon aus der Tür hinaus.
Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Grill und in dieser Folge von Gut zu wissen geht es um die ganz große Frage: Kann eine Paartherapie die Beziehung retten? Oder streiten wir dann einfach professioneller? Meine Gesprächspartnerin ist die Beziehungscoachin Conny Schönherr. Sie verrät, wann Paare eine Beratung aufsuchen sollten, wie so ein Coaching abläuft und warum man sich diese Gespräche wirklich antun sollte. Also zurücklehnen, zuhören und ein paar Beziehungstipps mitnehmen, bevor der nächste Streit ums Geschirrspüler ausräumen eskaliert. Vor dem Gespräch gibt es aber noch ein paar Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut einer repräsentativen Studie von Parship aus dem Jahr 2022 würden 70% der ÖsterreicherInnen bei Beziehungsproblemen eine Paartherapie in Betracht ziehen. Rund 80% wären sogar bereit, dem Partner oder der Partnerin zuliebe eine solche Beratung aufzusuchen. Allerdings zeigt sich ein Geschlechterunterschied. 38% der Männer empfinden es als peinlich, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei Frauen sind es nur 20%. Eine weitere Parship-Studie zeigt, dass nur 27% der ÖsterreicherInnen sich bei Beziehungsproblemen für eine Trennung entscheiden würden. Die häufigsten Gründe, zusammenzubleiben, sind das Gefühl von Sicherheit und Halt und gemeinsame Kinder. Liebe Conny,
vielen Dank, dass du gekommen bist. Hallo.
Danke, Vanessa, für deine Einladung hier ins Titi Podcast Studio.
Menschen kommen zu dir, weil sie eine Paartherapie machen wollen. Mhm. Der Begriff ist aber so eigentlich nicht ganz richtig, oder?
Ja, es ist in Österreich ein bisschen schwierig. Also Therapeut oder Therapeutin darf sich prinzipiell nur jemand nennen, der Psychotherapeut ist oder Therapeutin. Und Paartherapie jedoch, dieser Begriff ist nicht gesetzlich geschützt. Also den kann man einfach verwenden und das ist auch der Begriff, der im Volksmund verwendet wird, wenn ein Paar Schwierigkeiten hat. Wichtig ist aber zu wissen, dass Therapie ja immer mit einer Diagnose einhergeht, also auch mit einem Krankheits- oder Störungsbild. Und das ist überhaupt nicht der Fall, wenn ein Paar Hilfe oder Unterstützung braucht. Also da kommen dann nicht kranke Menschen zu mir, sondern zwei gesunde Menschen, die in einer Krise stecken und die für ihre Beziehung, für ihre Bindung etwas machen wollen, die das optimieren wollen, die vielleicht alte Verletzungen aus dem Weg räumen wollen. Und wie gesagt, also von dem her braucht man keine Therapie, sondern es reicht aus, wenn man Beratung bekommt, neues Wissen, Coaching, ja.
Versuche also den gängigen Begriff Paartherapie zu vermeiden, weil es ist eigentlich eine Beratung, ein Beziehungscoaching, wie wir jetzt gelernt haben. Ja. Mhm. Welche typischen Krisen oder Probleme führen denn Paare zu dir?
Also die häufigsten Anfragen via E-Mail oder Telefon gehen einher mit: Wir haben Kommunikationsschwierigkeiten, wir verstehen uns nicht mehr. Dann ist natürlich die klassische Affäre, die heimliche Affäre, die irgendwann aufpoppt. Dann gibt es die Situationen, wo Paare in die Wohngemeinschaft dann gehen oder auch in die Elternschaft übergehen. Und das bringt große, massive Konflikte mit sich, weil zwei eigenständige Menschen, die bisher ihr Leben geführt haben, auf einmal das alles miteinander auf die Reihe kriegen sollen. Und ja, das macht Schwierigkeiten.
Viele glauben also, man muss in einer Krise stecken, um eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Ist es denn auch wirklich so?
Der Mensch tickt schon so, ja. Der Mensch lernt übers Leid. Und natürlich würde ich jedem Paar empfehlen, vielleicht schon sogar vor der Hochzeit, nehmt es präventiv, nehmt euch ein Coaching, informiert euch über Kommunikationstechniken, lernt Konflikte zu lösen. Traut euch, Dinge anzusprechen? Geht es nicht über eure eigenen Bedürfnisse und schon gar nicht hofft, dass sich mit der Hochzeit irgendetwas verändert oder dass sich der Partner von selber verändern wird bei Dingen, die stören? Ja, das wird einfach nicht passieren. Und deshalb empfehle ich natürlich, präventiv zu arbeiten, aber leider ist es nicht so.
Es ist nicht so. Die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wann sollte man denn zu dir kommen? Das hast du jetzt eigentlich eh schon ein bisschen beantwortet. Eigentlich von Anfang an, wenn man eine langfristige Beziehung führen möchte.
Genau, also eine tragfähige Beziehung fällt niemandem in den Schoß. Was die Menschen einfach übersehen, ist, dass sie ihr Gewordensein mit in die Beziehung bringen. Das heißt, wir Menschen lernen am Modell. Wir lernen an unseren Liebesvorbildern, ja, an unseren Bindungspersonen, Bezugspersonen. Wir schauen uns einfach ab, was haben unsere Eltern gemacht, was hat das Umfeld gemacht, wo wir aufgewachsen sind. Und das reproduzieren wir, wenn wir das unreflektiert lassen.
Wenn es dann aber in einer lang andauernden Beziehung zu Problemen kommt, dann fällt häufig der Satz, aber du hast mich ja schon so kennengelernt.
Das stimmt. Dann ist es so, dass so Bindungsmuster, störende Bindungsmuster, kommen eigentlich erst nach einem guten Jahr zum Vorschein. Also das kann oft sein, wenn die Verliebtheit vorbei ist und man nimmt viele Dinge noch nicht so störend wahr. Man hat noch ein bisschen so den Freiheitsgedanken, aber eben dann, wenn man gemeinsam wohnt, wenn man gemeinsam Kinder erzieht, dann kommen diese Prägungen stark zum Vorschein. Dann macht es einen Unterschied, wer ist wie aufgewachsen, wer möchte seinen Kindern welche Werte mitgeben und warum, welche Traditionen. Und da kommt es einfach oft zu Konflikten.
Wenn man jetzt einem Partner oder seiner Partnerin vorschlagen möchte, zu einem Zeitpunkt, wo die Beziehung eigentlich noch recht gut funktioniert, machen wir doch so ein Coaching, gehen wir zur Beratung, dann könnte es ja sein, dass der Partner oder die Partnerin sagt, warum? Nein, also kannst du ja hingehen, ich brauche das nicht, das passt ja alles.
Genau, das ist sehr häufig der Fall, womit ja auch subtil suggeriert wird, du hast ein Problem, aber ich nicht. Ja, mit dir ist irgendwas falsch, mit mir nicht. Und allein das führt schon zu Schwierigkeiten. Ich habe eine ganz witzige Beobachtung gemacht eigentlich, wenn sich Frauen bei mir melden, dann ist es in der Beziehung 5 vor 12. Mhm. Ja, dann nimmt sie das in die Hand. Der Partner ist meistens noch nicht wirklich an Bord, aber er sagt, okay, wenn du meinst, dann machen wir das. Wenn sich Männer bei mir melden, dann weiß ich, es ist 22:45 oder 00:30, dann ist eigentlich die Frau oft einmal mit einem Fuß schon aus der Tür hinaus. Mhm. Ja? Also Männer begreifen es viel später, wie es um die Beziehung steht. Frauen probieren das viele Jahre oft zu vermitteln, darüber zu sprechen. Es wird nicht gehört. Ja, es ist in der Natur des Menschen, es wird nicht gehört. Und wenn es dann zu spät ist, wenn bei ihm der Groschen quasi fällt, dann sagt sie, okay, dann mach du jetzt. Ja, sag du mir jetzt, dass dir ernst ist. Kontaktier du wen, organisier wen und ich gehe dann mit.
Bringt uns nur was, wenn beide natürlich hingehen. Also da muss man den anderen einfach überzeugen und ansonsten ist es dann meistens schon zu spät.
Ja, überzeugen, also natürlich die Freiwilligkeit macht's aus, ja. Aber wie gesagt, wenn es dann wirklich einmal 22:45 ist und beide wach sind und bemerken, dass sie diese Beziehung nicht verlieren wollen, dass da ganz viel dranhängt, die ganze Familie, dass das ganze Wohlbefinden eines Menschen mit der Beziehung steht und fällt oft einmal, gell? Weil private Schwierigkeiten ziehen sich in den Beruf hinein und dann steigt einfach auch die Bereitschaft dafür, jetzt für die Beziehung zu arbeiten. Ja.
Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn man sich bei dir meldet? Wie läuft dann so eine Beratung ab?
Mhm. Wir lernen uns kennen. Es geht um eine Bestandsaufnahme. Ich arbeite viel auch schriftlich mit meinen Klienten. Ich bitte meine Klienten, dass sie sich zu Hause ein wenig auf die Einheiten vorbereiten, weil uns das ermöglicht, effektiv zu arbeiten. Dann im 1:1-Kontakt oder 1:2-Kontakt.
Das heißt, da geht das Gespräch dann schneller, weil jeder sich schon Gedanken gemacht hat.
Genau, und weil ich mich vorbereiten konnte, ich konnte mich einlesen in die Beziehungsdynamik und ich habe dann relativ schnell einen klaren Blick auf die Beziehung. Und nach dem Kennenlernen ist auch ganz wichtig, wenn wir eine gute Bindung aufgebaut haben, weil wir sprechen ja die ganze Zeit über Bindung. Deshalb ist auch die Beziehung zwischen mir und den Klienten sehr wichtig und dass die fest ist. Dann geht es schon auch an schwere Themen. Dann geht es daran, alte Verletzungen aufzuarbeiten. Was steht der Beziehung im Weg? Welche Steine liegen im Weg? Welche Verletzungen sind bisher entstanden? Und das arbeiten wir gemeinsam auf. Parallel dazu arbeiten wir an der Kommunikation. Ja, so, es wird parallel dazu immer wieder vermittelt, wie könnte man das anders rüberbringen, wie könnte man das anders sagen. Die Klienten lernen, denn das ist für viele neu, über ihre Gefühle zu sprechen, im Vorfeld einmal Gefühle wahrzunehmen, darüber zu sprechen und auch Bedürfnisse wahrzunehmen und darüber zu sprechen. Denn es gibt einfach ganz, ganz viele konfliktscheue Menschen, die Angst haben vor Streit.
Das sind die, die dann gehen, wenn es etwas unangenehmer wird. Ja.
Richtig, die kommen in den Fluchtmodus und hauen ab. Und diese Menschen brauchen einfach Schulung dabei, wie kann man denn Konflikte lösen, ohne dass es zu heftigen emotionalen Streits kommt oder ohne dass man flüchten muss. Wie kann man sich dem stellen?
Jetzt würde ich gerne nochmal zu den Verletzungen zurückkommen, denn ich habe mich im Vorfeld im Bekanntenkreis ein bisschen umgehört und die Leute waren sehr offen und haben ganz viele auch zugegeben, dass sie schon Coaching für Beziehungen in Anspruch genommen haben, aber waren alle etwas negativ eingestellt und haben gemeint, ja, also es sind so viele neue Verletzungen aufgekommen, dass es sehr schwierig war, dem Partner dann wieder liebevoll gegenüberzustehen.
Ja, das ist interessant, was du sagst. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mit meinen Klienten zuerst auch erarbeite, dass sie ihr Stresstoleranzfenster weiten. Was heißt das? Ich sensibilisiere sie dafür, was ihr Nervensystem macht und vor allem das autonome Nervensystem und gebe ihnen Werkzeuge in die Hand, um sich selbst gut regulieren zu können, beziehungsweise um sogar dem Partner zu helfen, sich co-zu-regulieren. Das ist ausschlaggebend dafür. Man nennt das auch Containment, also man bildet quasi ein Container, in dem Gefühle gut gehalten werden können, die dann natürlich im weiteren Verlauf der Beratung, der Therapie, des Coachings auftauchen. Genau, das ist die Herangehensweise. Ich arbeite traumasensibel. Ich habe mich auf diesem Gebiet weiter spezialisiert, weil gerade in der Interaktion, in der zwischenmenschlichen Interaktion die häufigsten Verletzungen stattfinden, Bindungsverletzungen, Bindungsstörungen. Und wir bekommen das frühkindlich mit. Und unsere Beziehungen sind eigentlich nichts anderes als eine Blaupause der frühkindlichen Erfahrungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da ganz vorsichtig und achtsam und auch langsam herangeht. Und wenn sich ein Paar dafür entscheidet, in diesen Prozess einzusteigen, dann geht es auch nicht über Nacht.
Du hast gesagt, du arbeitest traumasensibel. Was bedeutet das genau?
Viele Menschen wissen oft gar nicht, dass sie Trauma-Energie tragen. Ja? Und das kann eben im Zuge unserer Arbeit zum Vorschein kommen. Und deshalb ist wieder so wichtig, dass wir uns im Vorfeld über die Regulierung des Nervensystems darum kümmern.
Ist es dann das, wo man umgangssprachlich immer sagt, es gibt Situationen, die einen triggern?
Genau.
Und man weiß eigentlich gar nicht, warum man so überreagiert?
Richtig. Das sind Trigger. Trigger sind Auslösereize, also die lösen in uns etwas aus. Und zwar etwas, was im limbischen System gespeichert ist, auf das wir nicht direkt Zugriff haben. Also das passiert autonom. Und deshalb können wir es dann auch nicht steuern. Ja, ein Trigger ist ein Trigger. Es löst einen Flashback aus, oft einen emotionalen Flashback. Man gerät in emotionale Zustände, die man sich gar nicht erklären kann, die vielleicht auch für die aktuelle Situation unangemessen wirken, übertrieben. Und das ist dann deshalb, weil Traumaenergie damit verknüpft ist, alte Traumaenergie. Denn was passiert beim Trauma? Der Mensch ist nicht mehr fähig, die Dinge, die auf ihn einprasseln, zu verarbeiten. Und es entstehen Erinnerungsfragmente. Und diese Fragmente sind geladen mit der Energie, zu dem Zeitpunkt, wie sie ausgeschüttet werden. Mhm. Und das heißt, wir tragen diese Energie in uns. Und wenn dann uns irgendetwas triggert, dann kommt diese Ladung quasi hoch, wie so ein Tischvulkan. Genau. Und darum geht es einfach, dem Menschen zu lernen, mit diesen Triggern, mit diesen Emotionen, die im Körper gespeichert sind, wieder umzugehen.
Ist es wichtig, das mit dem Partner, also in einer gemeinsamen Therapie, zu besprechen? Oder wäre es da besser, das einzeln anzugehen?
Also grundsätzlich finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen gemeinsam an der Beziehung arbeiten. Wenn sie dann ab und zu einen Rahmen brauchen für eigene Themen, für das eigene Nervensystem, um am Nervensystem zu arbeiten, dann ist das ein Riesenvorteil. Das wäre dann unnütz, wenn der Partner in der Zeit nebenbei sitzt. Also ich empfehle dann Einzelsitzungen immer wieder mal, weil das den Prozess enorm unterstützt. Und grundsätzlich ist es aber wichtig, dass schon beide miteinander an der Beziehung arbeiten, weil es sonst da wieder passieren kann, dass der Abstand oder die Distanz zwischen den zwei Menschen zu groß wird, dass sich vielleicht einer weiterentwickelt, was ja auch erwünscht ist. Nur es kann dann einfach sein, wenn einer sich vehement dagegen stellt und diese Entwicklung nicht möchte, dass es dann auch wieder Potenzial für eine Trennung hat.
Ist es wichtig, dass der Partner, ich komme jetzt noch einmal zurück zu den Trauma und zu den Triggern, dass der Partner weiß, an welchem Punkt etwas ausgelöst wird oder wann oder warum Reaktionen bisher in Streits und in Situationen so waren?
Genau, das erhöht natürlich das gegenseitige Verständnis. Dann kommt man nicht so in die Gefahr, Dinge persönlich zu nehmen. Dann gelingt es dem Gegenüber besser, das wirklich beim Gegenüber zu lassen. Und es ist immer gut, wenn man in der Partnerschaft viel voneinander weiß oder was hat mich geprägt, wo komme ich her, was habe ich erlebt, welche Erlebnisse trage ich in mir. Und was man nicht in der Hand hat, natürlich geht man nicht davon aus, dass man absichtlich jemanden triggert. Aber man hat das oft nicht in der Hand, das Gegenüber kann das nicht kontrollieren. Man weiß nicht, was einen anderen Menschen triggert. Und wenn es dann aber soweit ist, wenn man dann drüber sprechen kann, wenn man sagen kann, du, das erinnert mich an dieses oder jenes oder mit mir ist gerade das passiert oder in mir ist gerade das und das aufgeflammt, dann hilft es natürlich, die Beziehung zu entlasten, weil der Partner, die Partnerin könnte sich dafür verantwortlich fühlen, schuldig fühlen. Und das führt ja dann auch wieder zu Konflikten.
Finden die Sitzungen, die Gespräche wöchentlich statt? Oder wie ist denn das am Anfang, wenn man kommt? Und wie viel Geduld muss man denn aufbringen?
Also ich empfehle meinen Paaren, so wie ich jetzt arbeite, zuerst einmal mindestens einen Abstand von 14 Tagen. Weil ich meinen Leuten eine Mitgliederplattform zur Verfügung stelle, wo viel Beziehungswissen drauf ist. Ja? Also ich bitte meine Klienten immer, dass sie sich in der Zeit, wo wir uns nicht sehen, auch weiterbilden, dass sie sich mit Beziehungsinhalten, Informationen über Bindung, über die Familie und so weiter auseinandersetzen. Das erspart uns immer schon ganz viel Zeit. Das machen nicht alle Paare, dann dauert der Prozess ein bisschen länger, dann hüpfen wir einfach von Termin zu Termin und der Abstand ist immer so circa 2 bis 3 Wochen. Nicht kürzer und auch nicht länger, weil dann verlieren wir uns im Prozess. Und ja, es braucht Geduld, weil diese Konflikte haben sich meistens über Jahre angestaut und es wird dann sukzessive abgebaut.
Das heißt, womit kann man rechnen? Wie lange dauert so ein Paar-Coaching?
Es kommt darauf an, wenn ein Paar zu mir kommt, die heftige emotionale Streits haben, dann kümmern wir uns erst einmal, dass da Ruhe und Stabilität einkehrt, weil sonst kann kein Vertrauen wachsen. Also es ist nicht bei jedem Paar gleich, wie man startet, wie man arbeitet. Und man kann damit rechnen, dass ein Prozess zwischen 4 und 6 Monate dauert. Ich habe aber auch Paare, die sind über ein Jahr bei mir. Und dann werden die Abstände zwischen den Einheiten größer. Dann treffen wir uns vielleicht einmal im Monat, dann später einmal in 3 Monaten, also 4-mal im Jahr. Das kommt auch vor. Das sind dann Paare, die wissen, dass sie sich ja bewusste Quality Time mit mir wieder nehmen nach einer gewissen Zeit,
Und dann wieder Konflikte, die sich eingeschlichen haben oder so besprechen.
Genau, oder die Erfahrung gemacht haben, dass sie in meiner Anwesenheit besser miteinander kommunizieren können. Ich wirke oft wie eine Dolmetscherin, wie eine Übersetzerin. Ich übersetze ihnen, was der andere meint oder gesagt hat. Es ist ja so wichtig, manchmal diese Hörgewohnheiten. Ja? Es entscheidet ja immer der Empfänger, was er hört. Und das ist natürlich oft getrübt durch die eigenen Erfahrungen, durch die Vorverletzungen. Und dann wird ganz viel in Gespräche hineininterpretiert oder vermutet, was der andere gar nicht gemeint hat. Und da hilft dann oft, diese Verstrickungen oder Verwirrungen zu lösen. Und dann kommt Klarheit in die Beziehung. Und das schätzen meine Klienten sehr.
Was sind denn, abgesehen von der Bereitschaft, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weitere Faktoren, damit so ein Beziehungscoaching auch klappt?
Ja, also grundsätzlich die Bereitschaft, wirklich das zu machen, die Motivation. Ich kann nicht davon ausgehen, dass entweder der Coach oder die Beraterin die Arbeit übernimmt oder mir Lösungen am Silbertableau präsentiert, sondern es wird erarbeitet, was liegt im Menschen. Der Mensch selber hat dann die Lösung für sich, was er braucht, was stimmig ist. Der Faktor Zeit ist wichtig, also dass man das wirklich mitdenkt, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Ja. Das, was man erarbeitet, in der Praxis dann umzusetzen. Es wird nicht alles von vornherein immer super funktionieren. Ich erlebe aber viel bei Paaren, dass sie dann sagen, jetzt haben wir mal gestritten, aber eigentlich könnte man es ja schon besser. Und sie sind dann auch sie bringen sehr viel Vergebungsbereitschaft mit. Wie gesagt, das Stresstoleranzfenster wird bei beiden größer. Sie können besser verzeihen. Sie können auch dann von außen so eine Beobachterrolle einnehmen und sagen, hey, schau, da haben wir das und das so gemacht und das könnte man doch jetzt anders machen. Und für all das, das ist ja ein Prozess, der sich im Gehirn quasi verändert. Ja? Wenn starre, rigide Muster werden aufgeweicht und an der Stelle werden neue Muster integriert und das dauert.
Also ja, man fällt immer wieder in die alten Muster zurück. Vielleicht,
das,
ja.
Genau, das passiert und es dauert einfach, bis man sich quasi umprogrammiert hat. Ja? Das Gehirn, im Gehirn findet tatsächlich ein Umbau statt. Das ist wie eine Renovierung. Ja, genau.
Was sollte man sich denn nicht erwarten von so einem Beziehungscoaching?
Die falsche Erwartung ist, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin endlich dazu gebracht habe, ins Beziehungscoaching zu gehen und dann hoffe, dass sich der andere verändert und ich nicht und ich brauche nichts machen. Das wird nicht passieren. Also es geht nur, wenn beide das wollen.
Und wenn beide auch einsehen, dass es schon immer zwei braucht.
Genau, genau. Und dass ich nicht mit dem Finger auf das Gegenüber zeige und du und du hast das Problem. Ich habe da wirklich einmal ganz ein witziges Paar gehabt und am Ende der Stunde ist der Herr dann aufgestanden und hat gesagt, ja, Frau Schönherr, wir werden uns nicht mehr sehen.
Ich sag, okay.
Und dann hat er gesagt, ja, weil ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass Sie einmal meiner Frau sagen, was sie alles falsch macht. Aber dem war jetzt nicht so. Und dann braucht man da auch nicht mehr herkommen.
Okay. Schuldzuweisungen sind bestimmt gang und gäbe, oder?
Genau so ist es. Und da ist eben das Wichtigste, dass ich den Leuten erkläre, hinter jeder Handlung steht ein Bedürfnis. Und viele können das aber nicht benennen. Man macht ja Dinge einfach, weil man es gewohnt ist oder weil man es, keine Ahnung. Und dann erforschen wir gemeinsam, welches Bedürfnis steht hinter dieser Handlung. Und dadurch erzeugen wir dann wieder Verständnis. Weil wenn das Gegenüber mal versteht, deswegen machst du das. Okay. Und wenn das dann manchmal störende Handlungen sind oder die der Beziehung nicht dienlich sind, dann machen wir uns auf die Suche nach anderen Strategien. Wie kann ich denn dieses Bedürfnis, das ich habe, mit anderen Strategien decken, die Beziehung nicht belasten? Genau.
Mir ist irgendwas untergekommen, so einen kleinen Clip im Internet, und da hat ein Mann gesagt, er versteht Frauen total gut, weil Frauen sehr klar formulieren, weil er heißt dann, warum ist denn der Geschirrspüler nicht eingeräumt oder warum muss denn ich den Geschirrspüler schon wieder einräumen, warum steht das Geschirr herum? Die Botschaft wäre dann eigentlich ganz klar, bitte räum doch mal den Geschirrspüler ein. Mhm. Der hat es in dem Sinne verstanden und hat gesagt, Frauen formulieren ja klar, die regen sich ja über was auf, die Schuhe stehen schon wieder im Weg oder irgendwas, dann weiß man ja, okay, ich stelle die Schuhe in nächster Zeit nicht mehr mitten in den Weg. Und er hat gemeint, er hat deswegen kein Problem mit seiner Frau, weil er die Botschaften versteht und er versteht Männer nicht, die das nicht verstehen. Ist das komplettes Klischee oder Blödsinn oder würdest du auch sagen, Frauen kommunizieren klarer als Männer?
Generell kommunizieren Frauen mehr und klarer, genau. Aber die Beispiele, die du gerade genannt hast, Vanessa, das ist wirklich so. Also es geht noch klarer. Also dieser Mann, der hat dann was verstanden, der versteht die Botschaft zwischen den Zeilen. Ein anderer Mann hört, wenn die Frau sagt, Mama, die Schuhe stehen schon wieder im Weg oder der Geschirrspüler ist voll, dann nimmt er das als Jammern wahr.
Mhm. Der Ton ist ja auch so.
Der Ton macht auch die Musik, genau. Aber grundsätzlich nimmt er eher ein Jammern wahr und denkt sich, Mama, was hat sie denn schon wieder? Für den Mann wäre wichtig, dass sie sagt, kannst du bitte deine Schuhe ins Kastel einstellen? Kannst du heute bitte den Geschirrspüler ausräumen? Also noch klarer kommunizieren. Mhm. Und wirklich das ganz klar adressieren, was ich möchte. Was ist mein Bedürfnis? Was brauche ich gerade? In der Beratung merke ich ja immer wieder, dass es diese Erwartung von vielen Menschen gibt, der Partner müsste von selber draufkommen, was ich brauche. Nein, das sage ich nicht, zum Beispiel. Ja, das ist doch offensichtlich oder das muss er doch spüren oder das wird sie doch sehen, ja, was ich brauche. Und das ist überhaupt nicht so. Dazu würde man eine Glaskugel brauchen. Mhm. Und es gehört in die Verantwortung eines jeden Menschen, sich mitzuteilen und zu sagen, hey, das ist mein Bedürfnis, das brauche ich. Oder da ist meine Grenze, bis hierher und nicht weiter. Also es geht nicht ohne Kommunikation und es braucht die Eigenverantwortung. Und wie komme ich zu viel Eigenverantwortung, wenn ich mich selber reflektiere, wenn ich mich selber kennenlerne, wenn ich selber erst einmal weiß, was brauche ich? Was will ich? Wo will ich hin? Wo sind meine Grenzen? Ja, wie soll ein Gegenüber all das wissen, wenn ich es selber nicht weiß?
Das heißt, das ist auch Thema in der Beratung, oder? Sich selber mal genau reflektieren und kennenlernen.
Richtig, also es ist ein vielschichtiger Prozess. Mhm. Es geht um die eigene Persönlichkeit, um das eigene Gewordensein und parallel dazu dann um die Bindungsfähigkeit, um Beziehungsdynamik und so weiter. Mhm.
Gibt es auch Fälle, in denen du Paaren eher zur Trennung rätst?
Also ich gebe keine Ratschläge. Mhm. Es wird mit den Paaren gemeinsam herausgearbeitet. Und wenn sich das einfach zeigt, dass die zwei Menschen nach einer gewissen Zeit unterschiedliche Lebensentwürfe haben, unterschiedliche Bedürfnisse, die sich einfach nicht mehr decken, dann kommen sie selbst zu dem Ergebnis, dass auch wenn es schmerzhaft ist, dass es doch besser ist, wenn man getrennte Wege geht. Und dann ist sogar eine Trennung in Frieden möglich, weil man sich versteht, weil man weiß, okay, ich werde da nicht absichtlich schlecht behandelt oder das ist nicht gegen mich, sondern ich bin für mich, für meine Bedürfnisse, ich stehe für mich ein, der Partner, die Partnerin steht für sich ein und es matcht einfach nicht mehr. Keine Ahnung, der eine will am Land leben wie jemand anderer in der Stadt. Man möchte Kinder, man möchte keine Kinder. Man möchte sich beruflich weiterentwickeln oder auch nicht. Und manchmal sind da einfach Pattsituationen und man hat sich in den Jahren weiterentwickelt und vielleicht in unterschiedliche Richtungen. Und dann macht es Sinn, sich zu trennen. Und was ich wirklich ganz klar anspreche, ist, wenn emotionale oder psychische oder physische Gewalt vor allem in der Beziehung herrscht. Also das spreche ich ganz klar an. Ich will da wachrütteln. Und manchmal kommt es ja vor, dass man wirklich dann Hilfe von außen braucht und dass ich das dann sogar abgeben werde oder muss, ja, genau.
Da ist eine andere Stelle dafür zuständig.
Ja, es geht oft einmal ums Kindeswohl.
Ja.
Und das muss einfach berücksichtigt werden. Und da gibt es dann ganz klare Grenzen. Da bin ich dann auch nicht mehr die Richtige, weil wenn so viel Gewalt in einer Familie oder Beziehung herrscht, das kann man mit einer Beratung, mit einem Coaching nicht mehr hinkriegen.
Dann möchte ich jetzt abschließend doch nochmal das Wort Paartherapie in den Mund nehmen, weil ich unser Thema des Podcasts eigentlich beantwortet haben möchte, ganz knapp zusammengefasst jetzt. Also, kann eine Paartherapie die Beziehung tatsächlich retten?
Auf jeden Fall, genau. Weil es ein Prozess ist, ein vielschichtiger Prozess der Reflexion. Man reflektiert sich selber, man entwickelt sich weiter, man bekommt neues Wissen über Bindung, Beziehung, man lernt sich selber und das Gegenüber nochmal neu kennen. Man erlebt den Partner, die Partnerin vielleicht einmal von ganz einer anderen Seite, von einer sehr gefühlvollen Seite zum Beispiel. Und durch dieses neu entstandene Vertrauen zueinander kann man sich auf die Beziehung wieder ganz anders einlassen. Gefühle werden wieder intensiviert. Die Zeit, die man miteinander verbringt, ist wieder wertvoller, wird geschätzt, wertgeschätzt. Das Gegenüber wird wertgeschätzt. Und ja, also in meinem Job bin ich natürlich pro Beziehung. Und ja, ich bin der Meinung, man kann da sehr, sehr viel machen, weil wir lernen ja Autofahren. Wir machen ja einen Führerschein. Wir lernen Berufe, wir bilden uns weiter. Und genauso ist es sinnvoll, sich auf der Beziehungsebene weiterzuentwickeln.
Wichtig ist, was wir gelernt haben, der richtige Zeitpunkt. Nicht dann, wenn der Scherbenhaufen schon sehr groß ist.
Ja, und sogar dann geht noch sehr viel. Also zum Beispiel, wenn eine Affäre aufpoppt, da ist ja eine Person die Unwissende. Ja, da beginnt für eine Person mit dem Aufpoppen der Affäre beginnt erst dieser Marathon. Und auch da beginnt ein sehr intensiver Prozess und eine Affäre bedeutet oft ein Wachrütteln. Es hat was nicht gepasst in der Beziehung. Man konnte das nicht benennen. Man ist geflüchtet aus der Beziehung, was aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Beziehung zu Ende ist. Ja, also es ist nie zu spät, sich dann wieder zu finden.
Also an vielen Themen lässt sich arbeiten.
Ja.
Dann hoffen wir auch, dass viele das machen.
Ja, genau.
Es ist nicht immer der beste Weg, sich sofort zu trennen.
Na, vor allem für die Familie, für die Kinder. Also das ist ja meine persönliche Motivation. Mhm. Auch meine Ehe ist in die Schieflage geraten. Wir hätten damals auch Unterstützung gebraucht. Und mein Mann ist dann leider verstorben. Und alleinerziehend zu sein, ist sehr, sehr schwierig. Und das ist meine persönliche Motivation, Paaren zu helfen aus solchen Krisen. Und es geht einfach darum, den Kindern ein wohliges Zuhause zu bereiten. Und dafür sind die Erwachsenen verantwortlich. Und diese Verantwortung dürfen sie tragen.
Und ihnen auch nicht die falschen Muster mitzugeben.
Genau, so ist es. Und beziehungsweise, wenn es Konflikte gibt, den Kindern beizubringen, Konflikte kann man lösen.
Vielen Dank für das Gespräch, war sehr aufschlussreich.
Danke.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.